Als ich nach einem Bibeltext gesucht habe, der zum heutigen Gottesdienst passt, musste ich an eine Situation denken, die uns Matthäus am Ende seines Evangeliums beschreibt. Die Situation ist folgende. Jesus lässt seinen Jüngern kurz nach seiner Auferstehung ausrichten, durch zwei Frauen, dass sie nach Galiläa kommen sollen, auf einen bestimmten Berg. Welcher Berg das ist, das wird uns nicht genannt. Und sie sollen dorthin kommen, weil er sie dort treffen möchte. Und jetzt beschreibt Matthäus, wie diese 11 Männer auf diesem besagten Berg stehen. Und ja, ich stelle mir vor, dass sie noch völlig irritiert und durcheinander sind von den Ereignissen der letzten Tage. Jesus wurde gekreuzigt, ist gestorben, ist begraben worden. Jetzt heißt es, er ist wieder auferstanden. Sie sind noch völlig durcheinander, völlig überfordert mit dieser Situation. Jetzt stehen sie auf diesem Berg und Jesus begegnet ihnen tatsächlich. Matthäus schreibt, sie fallen vor ihm nieder, aber er erwähnt auch, dass einige von ihnen noch zweifeln. Irgendwie ist diese Nachricht von der Auferstehung noch nicht so ganz bei ihnen angekommen und obwohl Jesus vor ihnen steht, können sie damit noch nicht so richtig was anfangen. Und Jesus stellt sich zu ihnen und sagt ihnen folgende Worte. Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Was für gewaltige Worte. Vor kurzem noch schien alles verloren. Jesus hing am Kreuz. Den Jüngern fehlte jede Perspektive. Völlig verstört und von Angst erfüllt verkrochen sie sich in ihren Häusern. Eigentlich hatten sie erwartet, dass Jesus als der lang ersehnte Messias endlich sein Reich aufbauen und für Frieden und für Wohlstand sorgen würde, sie von den Römern, von der Last, die ihnen die Römer aufgedrückt haben, befreien würde. Aber mit seiner Hinrichtung am Kreuz war dieser Hoffnung ein jähes Ende gesetzt worden. Plötzlich brach alles zusammen. Aber jetzt, nachdem Jesus 3 Tage tot im Grab gelegen hat, steht er plötzlich sichtbar und greifbar direkt vor ihnen und sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das ist der eindrücklichste Beweis seines Sieges. Satan hatte versucht, Jesus mit allen Mitteln unterzukriegen, ihn zu stürzen. Und für ein paar Tage sah es für die Jünger so aus, als hätte er das geschafft. Aber nun steht der Gottessohn lebendig, sichtbar vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und spätestens jetzt ist auch dem Allerletzten klar, dieser Gott ist nicht zu besiegen. Er hat die absolute Macht über alles. Interessant ist, dass Jesus nicht sagt, dass er sich die Macht genommen hat, sondern er betont, dass sie ihm gegeben wurde. Und wenn wir in Johannes 5, Vers 30 reinschauen, schon dort sagt Jesus, ich kann nichts von mir aus tun. Wie ich höre, so richte ich und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus betont das immer wieder, er tut nichts aus sich heraus, sondern er tut das, was der Vater ihm aufträgt. Und auch auf diesem Berg in Galiläa wird deutlich, dass Jesus auch nach der Vollendung seines irdischen Auftrags sich völlig unter seinen Vater unterordnet. Und dass diese Macht über alles ihm vom Vater gegeben ist. Er hat sie sich nicht selber genommen. Das Wort, das hier mit Macht übersetzt ist, bedeutet so viel wie das Recht, die Fähigkeit und die Vollmacht zu haben, um das zu tun, was man möchte. Völlig uneingeschränkt. Das heißt, Jesus hat die absolute Autorität, die absolute Souveränität. Er ist derjenige, der das letzte Wort sprechen wird. Das betont Jesus mit dieser Formulierung, ihm ist alle Macht gegeben. Himmel und Erde ist an dieser Stelle ein Merismus. Keine Angst vor diesem Wort, das ist ein sprachliches Mittel. Merismus heißt, man benutzt das Erste und das Letzte von etwas und meint auch alles, was dazwischen ist. Wenn wir zum Beispiel sagen, da ist eine Veranstaltung für groß und klein, dann meinen wir nicht nur kleine und große, sondern es ist klar, jeder ist gemeint. Oder wenn wir von Tag und Nacht sprechen oder von A bis Z, Das sind Sumerismen. Wir nehmen das Erste und das Letzte und meinen auch alles, was dazwischen ist. Genau das drückt Jesus hier damit auch aus. Himmel und Erde, das meint die diesseitige und die jenseitige Welt. Alles ist ihm unterstellt. Mit seiner Aussage, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden, macht der Herr klar, dass er die absolute Autorität über absolut alles hat. Nichts und niemand könnte diese Position auch nur annähernd gefährden. Darf ich mal fragen, ob wir als Christen uns dieser Tatsache bewusst sind? Ist uns klar, dass wir einem Herrn gehören, der größer ist und mächtiger als wirklich alles, das wir uns vorstellen können, als alles, das uns begegnen könnte? Eigentlich brauchen wir uns vor nichts mehr zu fürchten. Unser himmlischer Vater tut das, was er möchte, und niemand kann ihn daran hindern. Und wie gut ist es, dass er uns versprochen hat, dass das, was er tut, auch immer das Beste für uns ist. Und ihn kann niemand daran hindern, das Beste für uns zu tun. Eigentlich ist das das Ende aller Sorge. Aber wenn ich in mein Leben schaue, muss ich leider feststellen, dass ich meinem Herrn nicht immer zutraue, dass er die Kontrolle behält. Viel zu oft begrenze ich ihn und sein Wirken auf meinen Horizont. Und ich erwarte nicht, dass er andere Möglichkeiten hat als ich. Von einem Bekannten habe ich mal den Satz gehört, Gott liebt Menschen, die ihn wie Gott behandeln. Und irgendwie hat mich das zum Nachdenken gebracht. Lasst uns doch mal damit rechnen, dass der Herr dieser Welt unser Leben auch auf übernatürliche Weise lenken kann. Dass er eingreifen kann mit Möglichkeiten, die wir nicht sehen, weil wir begrenzt sind. Er ist nicht begrenzt, er hat die absolute Macht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich komme auf diesen Gedanken normalerweise erst dann, wenn ich mit dem Rücken zur Wand stehe und merke, ich kann gar nichts mehr. Wenn ich mit meinem Latein am Ende bin, dann fällt mir ein, Moment, da war doch was. Sagt die Bibel nicht, dass Gott allmächtig ist? Und dann fange ich an, darüber nachzudenken. Wäre es nicht eigentlich gut, Gott auch vorher schon zuzutrauen, dass er alles kann, bevor ich am Ende bin? Nachdem Jesus die Machtverhältnisse für seine Jünger klargestellt hat, gibt er ihnen einen gewaltigen Auftrag. Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Was für eine unglaublich riesige Aufgabe. Da knien diese 11 irritierten und verunsicherten Männer vor ihrem Meister und bekommen den Befehl, in die ganze Welt hinauszugehen und alle Völker der Welt zu Mitnachfolgern ihres Herrn zu machen. Dieser Auftrag hat seinen Grund, seinen Ursprung in der Macht Jesu. Mir ist alle Macht gegeben, darum geht hin. Er ist der das letzte Wort hat. Und wenn er möchte, dass Menschen vom Evangelium hören, dann ist das Grund genug, diesem Auftrag nachzukommen. Die Formulierung alle Völker hat an dieser Stelle im Griechischen noch einen Artikel. Also müsste man, wenn man es wirklich wörtlich übersetzt, sagen alle die Völker. Das klingt im Deutschen ein bisschen holprig. Aber für die Juden war das ein deutlicher Hinweis. Die Juden haben nämlich von den Heiden, also von den Nichtjuden, immer als die Völker gesprochen. Sie haben immer diesen Artikel dazu genannt. Und indem Jesus hier den Jüngern sagt, alle die Völker, betont er, wohin es jetzt gehen wird. In Matthäus 10 hatte er sie schon einmal ausgesandt. Da hat er aber betont, bleibt unter den Juden. Nicht zu den Heiden, nicht zu den Samaritern. Dieser Auftrag gilt für die Juden. Aber hier macht er jetzt unmissverständlich deutlich, dass es jetzt auch und besonders um Heiden, also um Nichtjuden geht. Das war ihnen klar. Im Deutschen wird dieser Auftrag mit 4 Befehlsformen wiedergegeben. Geht, macht zu Jüngern, tauft und lehrt. Das ist 4-mal ein Imperativ. Im Griechischen gibt es an dieser Stelle interessanterweise nur einen Imperativ und 3 Partizipien. Also nur einen Befehl. Und ein Partizip, für die, die vielleicht diesen Begriff schon wieder vergessen haben, was das ist, ein Partizip beschreibt, wie etwas getan wird. Zum Beispiel könnte ich sagen, ich wandere singend. Ich wandere, das ist das, was ich tue. Und singend ist das Partizip, das beschreibt das noch ein bisschen näher. Also im Deutschen sind das meistens die Wörter, die auf ND aufhören. Singend, lachend, was auch immer. Und in unserem Text ist der eigentliche Befehl, die Befehlsform, das macht zu Jüngern. Das ist der Befehl. Das andere sind die Partizipien, also mal ganz buchstäblich übersetzt, gehend, taufend und lehrend. Und wenn man das in der Übersetzung mit übersetzt, dann könnte man den Vers folgendermaßen formulieren. Darum macht alle Völker zu Jüngern, indem ihr hingeht, sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehrt, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Dieser Auftrag an die Jünger, der übrigens auch für uns heute noch gilt, ist also, Menschen zu Jüngern, zu Nachfolgern Jesu zu machen. Und wir tun das, indem wir zu ihnen gehen. Das ist der erste Teil. Hast du Gott schon einmal gefragt, wo die Menschen sind, zu denen du gehen sollst? Du brauchst jetzt nicht unbedingt an ein fernes Land denken, auch wenn dieser Gedanke vielleicht gar nicht so abwegig ist und das durchaus auch mitbedacht werden sollte. Aber vielleicht ist das Volk, zu dem Gott dich schickt, deine Nachbarschaft. Vielleicht deine Familie, deine Verwandtschaft. Vielleicht deine Arbeitskollegen oder Schulkameraden. Gehst du zu ihnen? Ergreifst du Initiative? Gehst Schritte auf sie zu? Ist es dir ein Anliegen, ihnen die rettende Botschaft von Jesus zu bringen? Das zweite Partizip ist taufend. Und hierbei geht es nicht darum, dass ein Mensch durch die Taufe, durch die Taufhandlung an sich gerettet würde. Ja, wenn wir in Römer 6 schauen, da führt Paulus das sehr deutlich aus, dass die Taufe eine symbolische Handlung ist für das, was vorher geschehen ist, nämlich dass ein Mensch bei Jesus Vergebung seiner Sünden bekommt und sein altes Leben quasi begräbt und mit Jesus zu einem neuen Leben aufersteht, dass Jesus ihn verändert, dass er sein Leben ganz in Gottes Hände gibt. Dafür ist die Taufe ein Symbol. Unter den ersten Christen war es üblich, wenn ein Mensch sich bekehrt hat, ihn auch sofort zu taufen. Deswegen werden diese Begriffe manchmal gleichgesetzt. Aber das, was Jesus hier ausdrückt mit dem Wort taufen, ist, dass wir andere Menschen zu ihm führen sollen, dass wir ihnen helfen sollen, ihr ganzes Leben Gott zu weihen, ihr Leben komplett ihm abzugeben. Und der dritte Teil dieses Auftrages lautet, wir sollen andere lehren, alles zu halten, was Jesus uns aufgetragen hat. Hier gibt es drei entscheidende Begriffe meiner Meinung nach, und zwar lehren, alles und halten. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir diese Begriffe beachten. Lehren beinhaltet mehr als nur sturen Frontalunterricht. Obwohl es gut ist, viel zu wissen, reicht das noch nicht aus. Es geht nicht nur um Theorie, sondern vor allem auch darum, das Verstanden im Leben wirklich anzuwenden und in die Tat umzusetzen. Deutlich wird das zum Beispiel in Johannes 13. Dort wird berichtet, wie Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht und dann erklärt er ihnen, warum er das getan hat und er erklärt ihnen, wie sie miteinander umgehen sollen. Und in Vers 17 betont er dann, wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Und er macht damit deutlich, das Wissen ist gut, aber es hat nur dann einen Wert, wenn es auch in die Tat umgesetzt wird. Und das sehen wir durch die ganze Bibel hindurch. Wenn die Bibel von Verstehen, von Begreifen, von Erkennen redet, dann hat das immer was damit zu tun, dass es in die Tat umgesetzt wird. Stures Wissen ohne praktische Umsetzung wird in der Bibel nirgendwo als verstanden bezeichnet. Verstanden hat man dann etwas, wenn man es umsetzt. Und auch der Begriff halten schlägt in die gleiche Kerbe, betont das wieder. Jesus sagt nicht, lehrt sie alles, was ich euch befohlen habe, sondern er sagt, lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Das dritte Wort, das hier wichtig ist, oder was mir wichtig geworden ist, ist das Wort alles. Es reicht nicht, Gottes Wort auszugsweise weiterzugeben. So die Dinge, die in der Gesellschaft akzeptiert sind, die man sagen kann, ohne dass man gleich einen auf den Deckel kriegt, Sachen, die unbequem sind, ich merke das auch an mir, da fällt es schwer, drüber zu reden. Ja. Es fällt schwer, einem Menschen zu sagen, dass er verloren ist, dass er die Ewigkeit getrennt von Gott verbringen wird. Wir haben Angst, dass wir dafür weiß ich nicht, irgendwie schikaniert werden, dass Menschen uns entweder verspotten oder uns plötzlich feindselig gegenüberstehen, dass das nicht akzeptiert wird. Aber es ist wichtig, dass wir alles weitergeben. Jesus hat uns etwas befohlen. Dieses Wort befohlen könnte man auch übersetzen mit anbefohlen oder anvertraut. Er hat uns etwas aufgetragen, etwas gegeben. Und es ist entscheidend wichtig, dass wir das Gesamte auch treu an andere weitergeben. Ich finde, ein gutes Vorbild hierin ist Paulus. In Apostelgeschichte 20 wird uns berichtet, dass er auf der Reise nach Jerusalem zurück ist. Und er trifft sich noch einmal mit den Gemeindeältesten aus Ephesus, lässt sie zu sich rufen und sagt dann unter anderem zu ihnen Folgendes: Ihr wisst auch, dass ich euch nichts von dem verschwiegen habe, was gut ist und hilfreich für euch. Ich habe euch alles verkündet und habe euch alles gelehrt, sowohl öffentlich als auch in den Häusern, in denen ihr zusammenkommt. Juden wie Nichtjuden forderte ich eindringlich auf, zu Gott umzukehren und an Jesus, unseren Herrn, zu glauben. Deshalb erkläre ich hiermit vor euch allen, dass mich keine Schuld trifft, wenn irgendjemand, der diese Botschaft gehört hat, nicht gerettet wird. Denn ich bin meinem Auftrag nicht untreu gewesen, sondern habe euch den Plan Gottes in seinem ganzen Umfang verkündet. Es war für Paulus ein heiliger Auftrag, Gottes Wort weiterzugeben. Deswegen konnte er unbequeme Dinge nicht verschweigen. Und deswegen war es ihm wichtig, auch solche Sachen wie Sünde oder die Verlorenheit des Menschen anzusprechen, auch das weiterzugeben. Er wollte Gottes Wort nicht auszugsweise, sondern vollständig, als Gesamtes weitergeben. In der Vorbereitung musste ich an dieser Stelle kurz innehalten und ich möchte das auch jetzt tun. Und ich möchte mal eine Frage stellen, die ich mir gestellt habe. Entspricht mein Verständnis, entspricht unser Verständnis von Evangelisation dem, was Jesus hier beschreibt, was er erwartet? Sein Auftrag des Jüngermachens besteht aus 3 Teilen: Hingehen, taufen und lehren. Oder wir könnten das auch so formulieren: Erstens, gezielt Kontakte aufbauen und den Menschen investieren, diese Kontakte pflegen. Zweitens, Menschen zum Glauben führen, ihnen helfen, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Und drittens, ihnen helfen, die Bibel zu verstehen und das Gelernte dann auch im Leben anzuwenden. Und das tun wir am besten, indem wir selber ihnen vorleben, wie das geht. Und indem wir ihnen erklären, was die Bibel sagt. Ich habe leider oft den Eindruck, dass wir als Christen in Deutschland eine andere Verhaltensweise entwickelt haben. Ich zeichne das vielleicht ein bisschen überspitzt, aber irgendwie kommt mir das manchmal so vor. Wir machen es uns in unseren Gemeinden bequem und wir warten darauf, dass sich Menschen zu uns verirren oder durch göttliche Führung bei uns in den Gemeinderäumen auftauchen. Wenn sie dann da sind, dann versuchen wir alles, um sie zum Glauben zu führen, um sie zu bekehren. Und wenn wir das dann geschafft haben, lehnen wir uns wieder zurück. Wir haben ja unsere Pflicht erfüllt. Und diese jungen Kinder Gottes müssen jetzt selber schauen, wie sie mit ihrem Leben zurechtkommen. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt, aber wenn ich ehrlich bin, dieses Verhalten kann ich auch bei mir selber entdecken. Wenn wir, und ich schließe mich da uneingeschränkt mit ein, wenn wir dem Auftrag Jesu wirklich gerecht werden wollen, dann müssen wir erstens lernen, dass das, was wir aus Gottes Wort verstanden haben, auch konsequent in die Tat umgesetzt werden muss. Es reicht nicht nur davon zu reden, es muss getan werden. Und zweitens müssen wir bewusst und ganz gezielt in Menschen investieren. Das wird mit Sicherheit Zeit, Kraft, Energie und vielleicht auch Geld kosten. Aber wenn wir ehrlich sind, alles andere wäre Ungehorsam oder Arbeitsverweigerung unserem Herrn gegenüber. Er hat uns das aufgetragen. Wenn es euch so geht wie mir, und ich vermute, den Jüngern damals ging es auch so, dann fühlt ihr euch ziemlich überfordert mit dieser Größe und dieser gewaltigen Verantwortung, die mit diesem Auftrag zusammenhängt. Jesus hat hier schon 3-mal das Wort alle gebraucht. Alle Macht, alle Völker und alles, was ich euch befohlen habe. Und das klingt ziemlich absolut. Und wenn wir ehrlich sind, das ist es auch. Ich stelle mir vor, wie die Jünger reagierten, als Jesus ihnen das sagte. Vielleicht hat sich Petrus zu Johannes rübergelehnt und ihm gesagt: Wir sollen echt zu den Heiden gehen? Und Johannes flüstert zurück: Zu wirklich allen Völkern? Matthäus überlegt sich: Das schaffen wir nie im Leben, das dauert viel zu lange. Philippus merkt, dass er sich schon gar nicht mehr an alles erinnern kann, was Jesus gesagt hat. Und Thomas fragt sich, wie er andere taufen soll, wenn er selber noch zweifelt. Und Jesus sieht das und in alle Fragen und in alle Ungewissheiten hinein sagt er, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Erde. Dieses und siehe am Anfang. Irgendwie, als ich diesen Text zum ersten Mal gelesen habe, jetzt für die Vorbereitung, konnte ich damit nicht so richtig was anfangen. Warum sagt Jesus das? Aber je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, desto mehr fasziniert mich das. Jesus fokussiert damit die Jünger nochmal auf sich, holt sie aus ihren Gedanken ab, lenkt ihre Blicke auf sich, so als wollte er sagen, Leute, ganz ruhig, schaut mich mal an. Ich bin bei euch, bis diese Welt untergeht. Und man könnte fast hinzufügen, dass er noch sagt, und wenn diese Welt einmal untergehen wird, dann werdet ihr bei mir sein. Also es passiert nichts. Wir sind in seiner Hand. Er ist bei uns. Und diese Sicherheit gibt er seinen Jüngern. Ist das nicht überwältigend? Der größte Befehl, den Menschen je bekommen haben, ist eingerahmt von Gottes Macht und der Verheißung seiner Gegenwart. Wir müssen das nicht aus uns tun. Anfang, Ende, auch hier wieder ein Barismus, alles dazwischen, liegen in Gottes Hand. Wir dürfen uns ruhig eingestehen, dass wir mit unserer Kraft nie in der Lage sind, diesen Auftrag auszuführen.